liebe Hörer von Radio Horeb, in der letzten Sendung haben wir uns mit dem innigen Wunsch vieler Christen befasst, die von unserem Land ausgegangene schmerzliche Glaubenstrennung zu überwinden. Wir wollen nun heute im letzten Beitrag dieser Sendereihe unter anderem betrachten, was unser Papst zum Stand des ökumenischen Dialogs zu sagen hat. In dem in zweiter Auflage 2010 im Herder Verlag erschienenen Buch Licht der Welt, der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit, nimmt Papst Benedikt im Gespräch mit dem Journalisten Peter Seewald zu seinem Pontifikat, der Situation und dem Weg der Kirche in unserer Zeit Stellung. Die Lektüre dieses lesenswerten Buches lässt allerdings die dem Papst unterstellten Absichten und Mängel in einem anderen Licht erscheinen. Er erweist sich nicht als der große Bremser, der die im Zweiten Vatikanum erarbeiteten Beschlüsse der Weltkirche wieder einholt. Der Papst macht nur immer wieder darauf aufmerksam, dass die Kirche einem Glaubensgut verpflichtet ist, das vom Anfang an und alle Zeit im Herrn und im Bekenntnis zum dreifaltigen Gott gründet. Immer wieder lässt Papst Benedikt XVI. In seinen Entscheidungen, Handlungen, Schriften und Begegnungen mit den Menschen erkennen, dass ihm und der Kirche die Ökumene ein Herzensanliegen und unumkehrbar ist. Nicht nur die Einheit mit den evangelischen Christen und den Anglikanern, sondern auch mit der Orthodoxie und die Kontakte zu den Vertretern der Weltreligionen sind ihm wichtig. Dabei ist zu erkennen, dass er die unterschiedliche Nähe der Gesprächspartner zur Lehre der katholischen Kirche und die gewachsenen Traditionen der getrennten Schwestern und Brüder bei seinen Entscheidungen berücksichtigt. Schauen wir auf einige ökumenische Akzente seines Pontifikats. Noch als Kardinal unterzeichnete Ratzinger 1999 die zwischen der katholischen Kirche und dem lutherischen Weltbund beschlossene gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Ratzinger hat an diesem Dokument federführend Anteil, das als ein bedeutender Schritt zur Überwindung der Kirchenspaltung gilt, mit dem er auch sein ökumenisches Interesse bekundet. Als Ausdruck der komplexen Beziehung und des von Juden und Christen bewahrten gemeinsamen Erbes nach einem in die Zukunft weisenden Plan Gottes trifft sich der Papst Benedikt nach seiner Wahl am 9. Juli 2005 mit Vertretern des Internationalen Jüdischen Komitees für interreligiöse Konsultationen. An die Grenze möglicher kirchlicher Zustimmung ging Papst Benedikt am 21. Januar 2009, als er das Dekret zur Aufhebung der Exkommunikation von 4 durch Erzbischof Marcel Lefebvre im Jahr 1988 ohne Mandat des Heiligen Stuhls geweihten Bischöfen der konservativen Bruderschaft St. Pius erließ. In der Regensburger Rede vom 12.09.2006, in der sich der Papst mit dem Thema Glaube und Gewalt auseinandersetzte und sich an einer Stelle mit dem Zitat »Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat«, Und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, das er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten, löste der Papst eine Welle islamischer Kritik aus und bewirkte in einem nachfolgenden Treffen mit schiitischen Muslimen am 2. Mai 2008 Übereinkunft, dass Glaube und Vernunft von sich aus gewaltlos seien. Der ökumenische Dialog mit den protestantischen Christen ist unumkehrbar. Es kam zu vielen fruchtbaren Begegnungen. Nicht nur die Protestanten, sondern auch Katholiken sind enttäuscht, dass sich bisher beim drängenden Wunsch nach dem gemeinsamen Abendmahl und einer Regelung bei konfessionell verschiedenen Ehen noch keine Lösungen ergaben. Noch schmerzlicher und trennender wird der Anspruch der katholischen Kirche empfunden, dass sie in der vollen Wahrheit stehend, dem Zweiten Vatikanum folgend, bei den unterschiedlichen protestantischen Gruppierungen von kirchlichen Gemeinschaften spreche, da man nicht von einer protestantischen Kirche ausgehen könne. Bei den vielseitigen ökumenischen Gesprächen ist daher zu beachten, dass auch der Papst die katholische Kirche nicht neu definieren kann und an Jesus Christus und die apostolische Nachfolge gebunden ist. Dies schließt ein zunehmend tieferes Verständnis des uns allen geschenkten Glaubens nicht aus. Wenn es aber um die allen Christen auferlegte Pflicht zur Einheit und um das Zeugnis der Liebe geht, lässt sich Papst Benedikt nicht einmal durch die Nichtglaubenden und Atheisten entmutigen. Warum sonst könnte er in jüngster Zeit veranlasst haben, eine Kontaktstelle zum ernsthaften Dialog mit den Nichtgläubigen unter Verzicht auf scharfe Apologien und respektlose Polemiken einzurichten? Muss es uns andererseits angesichts der allgemein bekannten Vorbehalte gegen Papst und Kirche nicht sehr nachdenklich stimmen, wenn in unseren Tagen anglikanische Bischöfe den ausgebreiteten Armen des Papstes folgend bereit sind, über die neu eingerichteten Personalordinationen an Regeln mitzuarbeiten, die es ihnen gestatten, wieder ihren Platz in der weltweiten römisch-katholischen Kirche einzunehmen und ihre speziellen Gaben einzubringen. Sollten wir nicht auch wie der Papst unsere Arme ausbreiten, sie herzlich empfangen und uns mit ihnen darüber freuen, dass sie uns ein so erhebendes Zeichen ökumenischer Versöhnung schenken? Inzwischen sind 3 anglikanische verheiratete Bischöfe zu Priestern der katholischen Kirche geweiht worden. Weitere Priester und Gläubige stehen vor einer Rückkehr in die katholische Kirche. Wie viele Gläubige ihrem Beispiel folgen können, ist noch nicht absehbar. Ist es nicht ein weiteres positives Zeichen der Ökumene, dass Papst Benedikt XVI. Bei seinem letzten Besuch in England Kardinal Newman einen ehemaligen anglikanischen Bischof zur Ehre der Altäre erhob? Die Kirche ehrt dadurch einen Kardinal, der nach einem langen Ringen um die Wahrheit aus Liebe zum Herrn und um der Einheit der Christen willen den Papst und die katholische Kirche in der apostolischen Nachfolge auch als seine geistliche und religiöse Heimat betrachtete. Welche tiefe Sehnsucht nach Einheit muss diese anglikanischen Brüder bewegen? Können wir das wirklich verstehen, wenn wir diese Ereignisse nicht als ein mächtiges Zeugnis der Wirkung des Heiligen Geistes betrachten? Papst Benedikt XVI. Nutzt indes von der Liebe getrieben alle Möglichkeiten, die ihm sein Amt bieten, um den ökumenischen Dialog in Richtung Einheit zu fördern. Er ist kein machthungriger Despot, eingemauert in seine langjährige Erfahrung an der Spitze der Glaubenskongregation, um der Welt zu zeigen, was katholisch ist, wie manche Theologen ihm unterstellen. Mit seinen ausgebreiteten Armen wehrt er auch keinen ernstlichen Versuch ab, mit den christlichen Kirchen und den Weltreligionen alle Wege auszuloten, die dem wahren Frieden und der Einheit im Glauben dienen. Es wäre leicht, sich als einzelner Christ in die Vorstellung zu flüchten, dass Bischöfe, Ordensleute und Priester kompetenter und berufener wären, unseren Glauben zu bezeugen und ihnen die Verantwortung dafür zu überlassen, dass nach dem Willen des Herrn alle eins seien. Angesichts der besprochenen Probleme erhebt aber mein christliches Gewissen energisch Einspruch. Ich bin wahrhaftig nicht dazu getauft und gefirmt worden, um die katholische Kirche und unseren Papst Benedikt in Notzeiten allein zu lassen. Jede einzelne Stimme ist gefragt, wenn es gilt, über die Schönheit unseres Glaubens zu sprechen. Das möchte ich nun abschließend in einem Nachwort verdeutlichen. Viele Prüfungen, Anfechtungen und Zweifel begleitete meinen Glaubensweg. Auch ich habe geprüft und manche Vorstellungen über Gott und die Welt im Laufe der Jahre geändert. Ein Glück, dass mir bei all dem der tragende, lichte, kindliche Glaube in seiner von einem tiefen Vertrauen geprägten Form zu Gott und der Kirche erhalten blieb. Gottes Schutz, Segen und manches gute Wort gläubiger Menschen zur rechten Zeit geleiteten mich durch die Stürme des Lebens und wiesen mir den rechten Weg auch durch die Gefahren der vielfältigen medialen Verflachung im Alltag. Ein im Laufe des Lebens gereiftes und oft ungefragtes, aus den Tiefen des eigenen Selbst eingreifendes, alles umfassendes Gewissen half mir bei vielen Entscheidungen, die mir oft erst im Nachhinein verständlich wurden. Welcher unendlicher Barmherzigkeit, Führung und geistlichem Beistandes es bedurfte, um das für mein Leben im Glauben Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren, habe ich versucht, in dieser Sendereihe darzustellen. So wie ich unsere katholische Kirche in ihrer Gesamtheit vom Anfang an beauftragt und in der Pflicht sehe, die frohe Botschaft von der Barmherzigkeit des allumfassend liebenden dreifaltigen Gottes und die gute Nachricht von der Geburt des Gottessohnes, dessen Wirken, Tod und Auferstehung bis an die Enden der Welt und Zeit zu verkünden, so konnte auch ich nicht mehr schweigen. Wer aber vermag, den von einer Meinungsvielfalt überfluteten, nach letzter Wahrheit und Liebe hungernden und dürstenden Mitmenschen wirklichen Trost und tragende Hoffnung zu schenken? Es scheint mir, aus der nur bescheiden skizzierten Ausgangslage fragwürdig und vermessen, allein auf das Machbare, auf technische Lösungen, wissenschaftliche Forschungsergebnisse und menschliche Vernunft zu bauen. zu vielfältig und überraschend sind die jeweiligen Herausforderungen. Wenn es in der Tat ums Ganze geht, helfen keine billigen Vertröstungen. Es muss Butter bei die Fische, wie der Volksmund mancherorts sagt. Billigen Trost gibt es nicht. Wir Menschen sehnen uns eben nicht nur nach einem bescheidenen Glück in dieser Welt. Wir wissen, dass menschliches Leben kurz und wie der Psalmist sagt, nur Stückwerk ist. Unsere Sehnsucht will aber ewiges Glück und Leben. Dass uns das in Jesus Christus verheißen ist, der die Kirche auf Petrus und seine Nachfolger gründete, davon spricht die arme und zugleich reiche Kirche immer zu. Zu dieser Kirche gehöre ich und bezeuge meine Liebe zu ihr, so gut ich kann, mit meinem ganzen Leben. Es gibt niemand, dem ich dieses Glück nicht gönne. Liebe Hörer von Radio Horeb, Sie waren mir während der Gestaltung dieser Sendereihe stets nahe. Im Dialog mit Ihnen entstanden die Texte. Es hat sich für mich wieder einmal gezeigt. Glaube geht von Mund zu Mund und von Herz zu Herz. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld beim Hören und wünsche Ihnen, dass auch Sie mit Ihrem Zeugnis des Glaubens heraustreten aus der schweigenden Mehrheit, um andere Menschen und Gläubige zu ermutigen und zu stützen.